Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge. Und heute gibt es mal keine Mini-Folge, so wie in den letzten Tagen und Wochen, sondern ein ganz tolles Interview. Ich habe die liebe Stefanie Klaus eingeladen und wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation. Und vielleicht denkst du jetzt so, was hat das denn jetzt mit Ayurveda zu tun oder mit dem Thema Gesundheit, Energiemanagement für Mamas? Natürlich ist das hier so das Fokusthema, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir Mamas ja eben auch sehr viel Zeit mit unseren Kindern verbringen und dass da die Phasen auch nicht immer easy sind und wir da auch viele Herausforderungen meistern dürfen, in der kindlichen Entwicklung zu begleiten. Und da ist eben gewaltfreie Kommunikation ein tolles Tool, über das wir heute sprechen, damit auch du das vielleicht in deinen Alltag integrieren kannst, damit du das für dich nutzen kannst und dann ja auch indirekt alles ein bisschen leichter und unbeschwerter für dich ist. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und lass uns doch gerne wissen, was dein größtes Takeaway aus dieser Folge ist, was ist dein größtes Learning oder auch der Impuls, den du vielleicht in deinem Alltag umsetzt mit deinen Kindern. Also, ganz viel Spaß! So, hi, liebe Steffi. Ich freue mich, dass du heute hier bist im Podcast und du hast ein ganz tolles, spannendes Thema mitgebracht. Vielleicht magst du dich mal vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, was dein Thema ist.
Ja, hallo Madura, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Mein Thema ist die gewaltfreie Kommunikation und ich unterstütze Mamas dabei, in ihre leichte, liebevolle Mutterschaft zu finden, indem sie ja einfach sich mit der gewaltfreien Kommunikation vertraut machen, was jetzt nicht heißt, dass sie bei mir einen GFK, so heißt das abgekürzt, Kurs machen, sondern dass sie einfach sich selber besser kennenlernen, besser verstehen, die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse, die ja immer hinter den Handlungen stecken und gleichzeitig auch das Verhalten des Kindes besser verstehen können, um das besser einzuordnen. Und dass sie dann am Ende in der Lage sind, schwierige Situationen und Konflikte mit dem Kind einfach verbindend zu lösen, statt da in so eine Trennung und in so einen Machtkampf immer wieder zu geraten, was ja durchaus sehr belastend ist dann fürs Familienleben.
Ja, mega interessant und spannend. Und ich finde auch, total bereichernd für das Familienleben, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Vielleicht magst du mal erzählen, wie du an die GFK überhaupt gekommen bist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Mamas das schon mal so gehört haben, also den Begriff, aber vielleicht gar nicht so genau wissen, was steckt genau dahinter und vielleicht auch so ein bisschen so, wann braucht man es überhaupt? Also ab wann beschäftigt man sich damit?
Ja, da muss ich mal ein bisschen nachdenken, wie ich selber dazu gekommen bin. Tatsächlich höre ich öfter auch, dass Mamas so von GFK mal gehört haben und das ja irgendwie auch ganz interessant finden, aber das dann häufig auch so als ja kompliziert und schwierig eingestuft wird und der jetzt solche eine neue Sprache, eine neue Kommunikation lernen will, kann ich nicht einfach reden und das wird dann so anstrengend empfunden und tatsächlich funktioniert es dann auch nicht, mal abgesehen davon, dass sie ja gar nicht funktionieren sollen. Bei mir war das auch so. Tatsächlich, bevor ich Kinder hatte, bin ich im Burnout gelandet in meinem Job damals. Und dann habe ich so eine Krise gehabt und mich auch gefragt, ja, wieso denn eigentlich und was war denn da los? Und bin dann auch in Therapie gewesen deswegen und habe da ganz viel über mich selber gelernt und meine ganzen inneren Muster, Glaubenssätze, Gedankenmuster, mein inneres Kind und so weiter, was am Ende einen wirklich großen Anteil an diesem Burnout hatte. Bin dann in der Zeit auch schwanger geworden und habe dann war für mich klar, okay, wenn meine Vergangenheit und meine ganzen inneren Überzeugungen sowas bei mir auslösen, ist mir ganz, ganz wichtig, das bei meinen Kindern anders zu machen. Ich will, dass sie wissen, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt werden, dass sie gut sind, wie sie sind. Und habe dann dadurch tatsächlich gerade zu Beginn meiner Mutterschaft sehr viel Druck empfunden und mir selber sehr viel Vorwürfe gemacht, oft wenn ich es einfach nicht geschafft habe, so mit meinen Kindern umzugehen, wie ich es halt gerne möchte. Damals war es ja erstmal nur eins, dann kam noch ein zweites, dann kam noch ein drittes. Also ich habe drei kleine Kinder, die jetzt auch immer noch klein sind, also 2, 4 und 6. Und mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftige ich mich so seit guten 3 Jahren und tatsächlich bin ich anfangs in die gleiche Falle gestolpert wie die meisten wahrscheinlich, dass ich total begeistert war und dachte, ey, das ist ja super cool und die Lösung aller meiner Probleme und ich wende jetzt diese Technik an und rede in den 4 Schritten und dann ist alles wunderbar. Und das war es natürlich überhaupt nicht, weil das, was ich inzwischen einfach verinnerlicht habe und was mir ganz wichtig ist, als zu Anfang direkt zu vermitteln, ist, dass wirklich, ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich fluche, weil das mache ich einfach immer, welche Worte du benutzt, ist scheißegal. Also, die
Ja.
Worte sind nicht entscheidend dafür, wie irgendwas, was du sagst, ankommt, sondern es geht halt um die Haltung, mit der ich sie sage. Und das habe ich dann irgendwann mal verstanden, nachdem ich am Anfang frustriert war, wenn ich doch in den 4 Schritten gesprochen habe, um auszudrücken, was ich brauche und wie es mir geht. Und mein Partner dann trotzdem irgendwie wütend war und wir in Konflikt geraten sind oder ich am Ende trotzdem mein Kind angemotzt habe, weil mein Kind ja sowieso nicht versteht, was ich da von mir gebe. Ich dann irgendwann mal verstanden habe, ja, darum geht es gar nicht. Soll ich das vielleicht mal mit einem Beispiel klar machen? Vielleicht ist
Kannst du
es
gerne
dann.
machen, ja.
Also zum Beispiel. Es ist ja so, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, du und ich, mal du, und
Ja.
ich sehe, du guckst auf dein Handy, also das macht sie jetzt nicht, das ist
Ja.
jetzt nur das Beispiel, dass ich dann irgendwie merke, du guckst aufs Handy und das nervt mich dann, oder ich habe den Eindruck, du hörst mir gar nicht zu, und dann denke
Ja.
ich, okay, gewaltfrei, ich muss das jetzt vernünftig ausdrücken und sage dann sowas wie, also wenn ich sehe, dass du gerade auf dein Handy guckst, während ich hier rede, dann bin ich irritiert, weil ich brauche Respekt und Wertschätzung und kannst du bitte mich anschauen, wenn ich mit dir rede? Also kannst du mal gerne sagen, wie du dich jetzt fühlen würdest, wenn du das hörst. Wahrscheinlich nicht so toll.
Wahrscheinlich ein bisschen irritiert.
Wahrscheinlich ein bisschen irritiert und ich bin sicher, dass du da auch einen Vorwurf irgendwie raushören würdest, weil am Ende, ich meine, wer redet denn so? Ja, keiner. Und wenn wir versuchen, über die Worte eine Verbindung irgendwie herzustellen, uns da auszudrücken, und am Ende geht es mir aber nur darum, dass du jetzt mal hörst, wie völlig daneben das ist, dass du auf dein Handy guckst, dann hörst du auch genau das, egal welche Worte ich benutze. Und andersrum, und darum geht es eigentlich, ist die gewaltfreie Kommunikation ein Weg. Und da helfen diese 4 Schritte tatsächlich, dass ich merke, okay, was ist denn gerade die Situation? Ist ja der erste Schritt, dass ich beobachte, wie fühle ich mich dabei? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann eine Strategie für mich finde, wie kann ich denn mein Bedürfnis erfüllen oder wie kann ich jemanden darum bitten, etwas beizutragen, damit mein Bedürfnis erfüllt
Ja.
wird? Und diese 4 Schritte, die mache ich mit mir selbst, die dienen dazu, dass ich herausfinde, was bewegt mich denn gerade in der Situation und warum bin ich denn jetzt so irritiert oder genervt oder
Ja.
sauer oder wütend oder was auch immer? Und dann würde ich vielleicht merken, okay, wenn ich jetzt sehe, du guckst auf dein Handy, dann habe ich den Eindruck, du hörst mir nicht zu. Und dann springt in mir meine Geschichte an mit einer Verletzung, dass ich vielleicht früher als Kind die Erfahrung gemacht habe, dass meine Eltern mir nicht zugehört haben, dass was ich sage gar nicht wichtig ist und ich da so einen Schmerz empfunden habe, der dann anspringt. Das heißt, die Situation löst dieses Gefühl in mir aus, aber es ist nicht die Ursache. Und wenn ich das durch die Reflexion weiß, das braucht natürlich Übung,
Ja.
dass man da so schnell diese Verbindung mit sich herstellt und das herausfindet, dann weiß ich auch, okay, was weiß ich, was da gerade bei Madura los ist, dass sie auf ihr Handy geguckt
Ja.
hat. Das kann ja sonst was sein, aber es hat höchstwahrscheinlich wirklich gar nichts mit mir und schon gar nicht mit meinem Wert oder damit zu tun, wie wertvoll sie es auch empfindet. Also du, was ich jetzt hier gerade sage. Und dann kann ich sowas sagen wie, weil ich dann meine Wut und so weiter zuordnen kann und von dir trennen kann, dann kann ich sowas sagen wie, brauchst du gerade eine Pause oder brauchst du gerade einen Moment, dann mache ich kurz eine Pause oder so. Und da habe ich nicht in 4 Schritten oder irgendwie komisch gesprochen, sondern ich habe festgestellt, wie ich mich fühle, wo das
Ja.
herkommt, weil es hat nichts mit dir zu tun. Ich kann dann ganz normal, weil mir vielleicht trotzdem wichtig ist, dass das, was ich sage, bei dir ankommt, ganz normalen Satz äußern und habe entsprechend der gewaltfreien Kommunikation kommuniziert, weil ich in dieser Haltung eben war.
Ja. War auf jeden Fall verständlich, ja.
Okay.
Nee,
Ja,
aber
ne?
da war jetzt genau, da war jetzt schon ganz viel drin, was auch
Ja.
wichtig ist, weil ich glaube, das ist auch etwas, was wir als, sobald wir Mama werden oder geworden sind, ganz, ganz extrem merken, ist, wie Kinder uns selber einfach triggern. In so
Ja.
unterschiedlicher Art und Weise. Es ist ja nicht immer nur die Kommunikation, es sind ja auch Verhaltensweisen. Also, so als Beispiel. Meine Tochter, die ist so eine ganz ordentliche, ne? Die sagt mir dann immer so: Scheiße, Mama, du musst das jetzt irgendwie, findet sie irgendwie so ein Krümel oder so auf dem Boden, ne? Das
Ja.
heißt, jetzt in den Müll machen und wir müssen jetzt den Staubsauger holen und so, ne? Wo ich mir so denke: So, Alter. Ne? Also,
Ja.
mich dann da herausfordert, wo ich denke, also, es ist nichts, ne? Aber das hat sie
Ja.
dann irgendwie gefunden und. Oder dass man so selber sagt, so, ja komm, jetzt lass das liegen oder stell es irgendwie auf die Arbeitsplatte für mich, ich mache das nachher in die Spülmaschine. So, nein, das muss dann immer sofort. Und das sind zum Beispiel Sachen, die mich dann triggern, wo ich denke, so, oh Gottes Willen, wo hat sie das her?
Ja.
Schwieriger ist es dann halt tatsächlich, wenn das so Situationen sind, die dann halt mit der Kommunikation zu tun haben, ne? Also mit Verhaltensweisen, die, ich meine, jetzt so ein Ordnungsfilme, das ist jetzt ja nicht dramatisch, ne? Aber wir haben ja auch ganz andere.
Objektiv nicht.
Ja, das wird sich wahrscheinlich auswachsen, bis sie 16 ist und oder so, macht sie das wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann bin ich diejenige, die ihr sagt, dass sie ihr Zimmer aufräumen soll und so.
Ja.
Aber es gibt ja auch einfach Situationen, wo es einfach wichtig ist zu kommunizieren, gerade wenn dann Emotionen von den Kindern begleitet werden sollen, und man da versuchen muss, ja, irgendwie an der Seite zu sein und die Kinder auch wirklich zu begleiten, in was auch immer die da jetzt gerade fühlen. Da kann ja alles von Traurigkeit über Wut, über ja, Zorn, sauer sein, Enttäuschung, was auch immer. Und ich glaube, dass gerade diese Emotionen triggern uns selber so oft, weil wir halt selber unsere ganz persönlichen Erfahrungen damit gemacht haben, gerade als Kinder eben auch.
Ja.
Da ist man dann ganz schnell und auch unbewusst in so einem Schema einfach drin. Also
Total.
wenn wir als Kinder häufig gehört haben, sowas wie, ach, das ist ja nicht so schlimm, wein mal nicht, weil jetzt hör mal auf zu weinen oder so, ne,
Ja.
dann reagieren wir natürlich in der Situation anders als Mutter unserem eigenen Kind gegenüber auch. Und deswegen glaube ich, fangen viele, sobald sie Mama geworden sind, erst so richtig an zu verstehen, wie sie selber eigentlich so ticken.
Ja,
Weil man
total.
dann eben mit Kindern damit so konfrontiert wird. Das hast du halt vorher nicht, ne? Du hast ja niemanden, im besten Fall heißt dein Partner nicht jemand, der dich da ständig ja, in deinem kindlichen Verhaltensweisen irgendwie triggert oder dich daran erinnert, wie es war, früher irgendwie Kind zu sein und irgendwie immer gehört zu haben, ja, jetzt brauchst du ja nicht weinen oder so. Oder jetzt hör doch mal auf, jetzt sei mal leise, die Erwachsenen unterhalten sich. Das hat man ja auch oft gehört.
Ja.
Und
Tatsächlich darf ich da kurz
ja.
einhaken. Ist es nämlich so, unsere kindlichen Verhaltensweisen, die werden ja ständig getriggert, auch bevor wir selber Kinder haben. Nur ist halt natürlich die Belastung, wenn du dann Mama geworden bist, auf einmal eine ganz andere, weil
Ja.
dann ist da dieser kleine Mensch, für den du auch noch verantwortlich bist, für dich selber und für diesen Menschen, plus Schlafmangel, plus dieses ganze Finden als Familie, alles neu, diese ganze Unsicherheit und so weiter. Da haben wir so mit so vielen Themen auf einmal zu tun, was du ja sonst im Alltag nie hast. Und
Ja.
deswegen, bevor man wirklich Kinder bekommt, kriegt man das alles schon noch irgendwie ganz gut hin und denkt, man kommt ganz gut klar. Und ja, man reagiert vielleicht mal komisch, aber da ist halt der andere schuld. Und weil so haben wir es ja alle gelernt,
Ja.
war das Kind und du bist auf einmal so belastet, mit so vielen Themen beschäftigt, dass du einfach gar nicht mehr die Kraft hast, das alles so zu kompensieren. Und deswegen summieren sich diese Trigger so extrem.
Ja.
Und dann ist es natürlich mit meinem eigenen Kind, da ist halt diese Verbindung, ich will, dass es meinem Kind gut geht, ich bin für mein Kind verantwortlich, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, bin ich eine schlechte Mutter, all diese Sachen, die da anspringen. Und nichts triggert einen wirklich so, so sehr wie die eigenen Kinder und die eigenen Eltern, also die
Ja.
Ursprungsfamilie und die eigene, die man dann gründet, weil da ist einfach so viel Gefühl, so viel Verbindung drin und so viel Gefahr, wenn da irgendwo was hakt und man es nicht hinkriegt und all diese Glaubenssätze springen dann an. Ja.
Absolut, ja. Und vor allen Dingen, was ich auch immer finde, ist, was so einen unglaublich großen Teil ausmacht, ist, dass wir so oft denken, ich möchte so und so sein als Mama. Also wir gehen ja so oft in diese Reflexion, so, oh, meine eigene Mutter oder meine Eltern waren so und so. Und das passiert ja häufig schon, bevor wir eigentlich Kinder haben, dass wir so sortieren, so, ja, also wenn ich später mal Mama bin, dann mache ich das und das aber anders. So und
Ja,
so wird
genau.
das bei mir nicht laufen. Und auf der anderen Seite sortiert man aber ja auch die guten Erinnerungen in Anführungsstrichen. Also ja, das übernehme ich dann später, das möchte ich auch mit meinen Kindern machen, das möchte ich denen auch mitgeben und so. Und dann bist du nachher Mutter und in dieser Situation und verfällst dann vielleicht, wenn du getriggert wirst, in so Verhaltensmuster, die du halt eigentlich überhaupt nicht willst. Und ne, die du
Ja.
halt aussortiert hattest in, ja, wenn ich selber Mama bin, mache ich das auf jeden Fall anders und besser und ich gebe meinem Kind da andere Dinge mit. weil man selber halt weiß, wie es für einen als Kind war und mit was man halt selber jetzt auch im Erwachsenenalter zu tun hat. Und dann springt ja sofort so dieses schlechte Gewissen auch wieder an, ne? So, oh mein Gott, habe ich mich so und so verhalten? Also bin ich keine gute Mutter? Also wird mein Kind genauso wie ich? Ja?
Ja.
Obwohl man es ja eigentlich vor diesen Thematiken irgendwie beschützen wollte. Ich glaube, da ist es echt extrem wichtig, in die eigene Reflexion zu gehen und wie du schon sagst, dass man sich über die Art und Weise, wie man kommuniziert, Gedanken macht und das halt auch bewusst tut und nicht so aus einem Affekt. Ich meine, ich habe sicherlich auch schon mal zu meiner Tochter gesagt oder zu meinen Kindern gesagt, so, ja, ist doch nicht so schlimm. Ne, so wahrscheinlich in
Ja.
der Stresssituation ist sie irgendwie auf dem Parkplatz hingefallen, keine Ahnung, ne?
Ja.
Die Einkäufe noch
Ja,
irgendwie in der
ja,
Hand und
ja.
sie da irgendwie einfach nur irgendwie jetzt Richtung Auto lotsen, damit nicht noch ein anderes Auto kommt oder so. Und dann
Ja.
ist halt, ne, natürlich so, ach, komm, ist doch nicht so schlimm, jetzt komm mal
Ja.
erstmal her, so. Und
Ja.
dann, wenn du so aus dieser Stresssituation raus bist, dann reflektiert man nochmal und geht dann so, so, jetzt gucken wir nochmal, muss ich mal
Ja.
pusten, soll ich dies, ne, tut's denn weh, keine Ahnung, was man dann, dann findet eigentlich erst so dieser Dialog statt,
Ja.
man eigentlich nach den eigenen Ansprüchen aber sofort hätte führen wollen. Ja, ich glaube, das ist auch extrem schwierig, da auch nicht so zu streng zu sich zu sein. Und deswegen fand ich das so schön, als du eben sagtest, dass dir das so, also dass du da gar nicht mehr so drüber nachdenkst, sondern dass das so einfach automatisch bei dir passiert, weil du das so für dich, ja, in deinen Alltag so
Ja,
integriert hast.
das ist ja auch das Schöne, also ja, wo fange ich denn an? Da gibt es so viel zu sagen. Eben, dass es nicht darum geht, streng mit sich zu sein und gewisse Kommunikationsmuster einzuhalten, sondern die gewaltfreie Kommunikation, auch wenn sie so heißt, was ja häufig auch gesagt wird schon, dass eine andere Bezeichnung wahrscheinlich besser wäre, weil dann wären die Erwartungen auch ein bisschen gemanagt, dass man nicht denkt, ich lerne jetzt eine neue Kommunikation. Obwohl es dann auch wieder doch Kommunikation ist, nämlich die mit dir selber, dass du in einen Prozess der Entwicklung gehst, dich selber kennenzulernen und einen Weg findest, mit dir selber liebevoller umzugehen, nämlich dich mit deiner Geschichte und deinen Emotionen, die du in Situationen empfindest und dass die ja alle einen Grund und eine Berechtigung haben und auch negative Glaubenssätze sind ja nichts Schlimmes, wo man sagen muss, das ist falsch, die zu haben, sondern die hatten mal in deiner Kindheit einen Zweck, nämlich um dich emotional zu schützen. Deswegen hast du ein Verhalten entwickelt, um, jetzt wird es hier tief, um eine Verbindung zu deinen Bezugspersonen, zu deinen Eltern aufrechtzuerhalten, weil die einfach wahnsinnig wichtig ist für Kinder. Die sind ja abhängig von ihren Bindungspersonen. Und deswegen haben wir da gewisse Verhaltensweisen entwickelt, die uns vor Trennung von diesen Personen schützen. Und nur ist es so, heute sind wir dann erwachsen, heute brauchen wir diese Verhaltensweisen nicht mehr, weil jetzt können wir uns um uns selber kümmern. Wir sind nicht mehr abhängig von dieser Verbindung. Und gleichzeitig werden wir ja nun mal so geprägt in der Kindheit, weswegen diese Muster dann anspringen. Und da geht es eben darum, dich selber kennenzulernen mit diesen Mustern und das wahrzunehmen und am Ende ja eine Verantwortung für dich zu übernehmen, dass du dich kennenlernst, dich annimmst, dich verstehst und dann eben aber auch einfach Mensch sein darfst und nicht, ich muss jetzt XYZ machen. Und tatsächlich besteht ja da auch häufig so die Gefahr, dass da Druck entsteht, eben wenn man sich mit diesen Themen befasst und weiß, wie sehr Kinder geprägt werden durch die Interaktion mit den eigenen Bezugspersonen, dass da so ein Druck entsteht, ich muss es richtig machen, ich will, dass meinem Kind es mal besser geht als mir, dass nicht die gleichen Macken mitnimmt, die ich jetzt habe und so weiter. Aber da ist genau dieser Weg, eben, dass du bei dir selber ansetzt, weil wenn du mit dir selber liebevoll umgehst und dir Pausen gönnst, dich aus diesen Mustern langfristig befreien kannst und deinen eigenen Wert auch siehst und erkennst, dann wirst du ganz automatisch auch mehr in Verbindung mit deinem Kind kommen und liebevoller mit deinem Kind sein. Und das ist viel effektiver und viel nachhaltiger, weil dabei am Ende wirklich echte Verbindung entsteht und auch Glück entsteht, was nicht passiert, wenn ich einfach versuche, mir erstens immer mehr Wissen anzueignen, wie tickt ein Kind, warum tickt es so, wie rede ich am besten mit dem Kind, weil es überhaupt nichts an meinen emotionalen Triggern in der Situation ändert. Im Zweifel sie schlimmer machen, weil Druck entsteht. Und das Zweite habe ich vergessen, keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir
Alles
nach.
gut. Was mir da so in den Kopf kam, war, dass man einfach mal so diese Bewertung mal so zur Seite schiebt, ne? Weil wir sind ja immer sehr schnell dabei. Wir bewerten ja immer,
uns selber, haben wir das jetzt gut gemacht, haben wir es nicht gut gemacht, dann bewerten
Ja.
wir unser Kind, hat sich das jetzt gut verhalten, hat sich das irgendwie nicht so gut verhalten in unseren Augen, dann gucken
Ja.
wir immer sehr extrem auf andere, vergleichen da, reflektieren das dann nicht gut genug, dass wir das nicht einfach trennen können, ne? Sondern wir sehen nur, oh, die, weiß ich nicht, die eine Mama, die macht das jetzt gerade so und so und oder sieht so und so aus oder interagiert so und so mit ihrem Kind. Das ist ja viel besser, als ich das jetzt gemacht habe. Oder
Ja.
und schon sind wir wieder in diesem Kreislauf irgendwie drin. Aber vielleicht können wir einmal darüber sprechen, wie wären denn so, oder was würdest du denn empfehlen, wie kann man starten mit einer guten Selbstreflexion, dass man da einfach mal so einen Anfang für sich findet, weil ich glaube, da liegt ja durchaus der Schlüssel, also dass man sich selber gut kennt. Ja, wir müssen jetzt ja nicht einen Riesenfass aufmachen, das ist ja hier auch kein Coaching, aber dass es man vielleicht so ein, zwei Impulse mitgeben kann für die Mamas, wie man einfach mal starten kann, das dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen übertragen kann, so wenn man dann in Kommunikation mit dem eigenen Kind dann auch ist.
Ja, tatsächlich finde ich, gerade zu Beginn, um es greifbar zu machen, die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation durchaus hilfreich. Und da würde ich auch damit starten zu schauen. Der erste Schritt ist ja Beobachtung von Bewertung beziehungsweise Interpretation trennen. Und das ist wirklich so ein fundamentaler, wichtiger erster Schritt, dass der, finde ich, schon ausreicht für den Anfang, weil er ganz viel verändert, weil ich dann merke, da ist eine Situation und mir wird dann auf einmal bewusst, welcher Anteil an der Situation denn meine Bewertung ist. Denn suchen wir mal ein Beispiel, vielleicht nehmen wir mal morgens den Stress, losgehen mit dem Kind, ist ja auch Thema
Ja.
im Programm gewesen, dass ich vielleicht, das Kind ist jetzt mal irgendwie 3 oder 4 und ich habe die Sachen da schon hingelegt und ich sage zu meinem Kind, zieh dich an und geh dann selber vielleicht in die Küche und schmier ein Brot oder pack schon die Büchse in die Kita, in den Kita-Rucksack ein oder so. Und dann gucke ich wieder hin und das Kind zieht sich nicht an, sondern hat da angefangen mit seinen Spielsachen zu spielen. Und ich bin schon voll gefrustet und denke, Mann, was soll denn? Zieh dich mal an jetzt. Ich habe gerade schon gesagt, du sollst dich anziehen. Und da mal Stopp. Also in der Situation ist das natürlich schwierig, aber da kann man sich die im Nachhinein einfach mal nehmen und mal überlegen, was ist denn wirklich objektiv geschehen? Objektives Geschehen, da liegen Sachen auf der Couch. Ich habe zu meinem Kind gesagt, zieh dich bitte an. Dann bin ich in die Küche gegangen. Und wenn ich dann zurückkomme und sehe, das Kind ist nicht angezogen, dann komme ich halt zurück und die Sachen liegen noch da und das Kind spielt. Objektiv. Objektiv ist immer das, wenn du das irgendwie filmen würdest und du würdest es 1.000 Leuten zeigen, auf was könnten sich alle einigen? Wo würde keiner sagen, das stimmt nicht? Und es ist in dem Fall, okay, die Sachen liegen noch da und das Kind spielt. Statt sich anzuziehen, was ich wollte. Meine Interpretation ist dann in dem Moment, es trödelt, es macht nicht mit, es stellt sich quer, es ist stur. So, das sind alles meine Bewertungen der Situation, weil ich in dem Moment schon Stress kriege, weil in meinem Kopf schon der Film viel weiterläuft mit, die Zeit ist knapp, wir kommen nicht rechtzeitig los und es springt alles an von, das ist jeden Morgen das Gleiche, immer muss es so anstrengend sein, warum kann es nicht einmal leicht sein und so weiter. Und wenn ich in diesen ganzen Bewertungen festhänge, dann bin ich gar nicht handlungsfähig, weil ich meinen ganzen Frust und meinen Stress damit die ganze Zeit noch verstärke. Wenn ich aber schaffe zu sehen, da liegen Sachen und mein Kind hat sich nicht angezogen, dann ist das erstmal überhaupt nichts, wo irgendwer Stress kriegen würde, weil nur wenn man es in diesen Kontext setzt mit, ich bin gestresst, weil ich muss dahin und weil ich das bewerte mit, mein Kind trödelt, wird es zu einer stressigen Situation. Und dann kann ich dem Ganzen schon mal Druck ausnehmen. Kann ich nämlich überlegen, ja, wo kommt denn mein Stress her und was passiert denn wirklich Schlimmes? Also geht jetzt die Welt unter, weil mein Kind sich gerade nicht angezogen hat. Dass mich das nervt, ist völlig in Ordnung, ja, das ist völlig okay. Nur mein Kind ist ja nicht dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ich entspannt bin. Sondern mein Kind 3 oder 4 und dass es sich nicht angezogen hat, hat ja irgendeinen Grund, nämlich den, dass es höchstwahrscheinlich Hilfe braucht, weil es ist halt 3 oder 4. Vielleicht weiß es gar nicht, mit welchem Klamottenteil es anfangen soll, weil selbst das kann Kinder schon überfordern in diesem Alter. Vielleicht ist es noch total müde und deswegen träge und kommt nicht in die Bewegung, weil Kinder sind halt noch sehr verbunden mit sich, die spüren, was sie gerade brauchen und handeln halt entsprechend. Die passen halt leider nicht in unseren in unsere stressigen Alltagsmuster.
Ja.
Und dann kann es auch sein, vom Schlafen gerade aufgewacht, ist ein Übergang. Übergänge sind schwierig. Da brauchst du vielleicht einfach mal erst ein bisschen Bindungstank auftanken, ein bisschen kuscheln und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, wie jetzt ganz viele Mamas sagen, ja klar, ich stehe morgens auf und ganz entspannt kusche ich erstmal mit meinem Kind und überlege, ja, was brauchst du, mein Kind? Und das machen wir jetzt mal alles und dann läuft das schon und so.
Ja.
Das geht gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie die perfekte Mama sein musst, die alles richtig macht und immer alles gut macht. Es geht aber um die Verantwortung in der Situation. Und die ist
Ja.
nun mal für deinen Stress bei dir und nicht bei deinem Kind. Und da geht es auch nicht darum, dass dir das gefallen muss, dass das irgendwie lange dauert und dass dein Kind da eben Hilfe braucht, weil es noch klein ist. Es geht nur darum, dass du deinem Kind nicht die Verantwortung überträgst und deinen Frust an ihm auslässt, weil faktisch kann es nun mal einfach nichts dafür. Und dann kannst du dich im nächsten Schritt halt auch fragen, ja gut, was passiert denn wirklich Schlimmes? Wie kann ich denn für mich selber Stress und Druck rausnehmen, wenn wir jetzt 5 oder 10 Minuten später losgehen als vorher gedacht? Ist dann wirklich was schlimm? Sind wir vielleicht trotzdem noch pünktlich in der Kita? Oder fange ich denn vielleicht eine halbe Stunde später an zu arbeiten? Ist das wirklich so dramatisch? Denn in der Regel ist es das ja nicht.
Ja.
In der Regel sind das einfach unsere wieder Muster. Wir mussten uns alle beeilen, pünktlich in der Schule sein. Wenn du nicht rechtzeitig da warst, gab es Riesenärger. Und deswegen ist diese Pünktlichkeit so krass in uns verankert und dieser Zeitdruck, wo wirklich immer sagen dürfen, hey, nee, Zeitdruck, den mache ich mir selber.
Ja.
Ist am Anfang nicht leicht, aber das ist halt so ein Ansatzpunkt, ne? Zu sagen, faktisch passiert nur das und was ist meine Bewertung, die es dann für mich am Ende schlimm und schwierig macht?
Ja, total. Lustigerweise hatten wir heute so eine Situation,
Ja.
wo sie sich, also meine Tochter sich auch nicht, ja, sie wollte sich nur die Schuhe nicht anziehen. Also sie war schon angezogen, also wollte sich die Schuhe nicht anziehen.
Ja.
Ich habe auch, also blöderweise waren beide Kinder heute ein bisschen nörgelig. Der Kleine
Ja.
wollte lieber in den Zoo als in die Kita, also nochmal anderes Thema.
Auch
Aber,
das, ja, wieso auch nicht, ne?
aber ja, ich habe da auch für mich auch gemerkt, als ich auch dachte, so, boah, zieh einfach die Schuhe, weil
Ja.
man war ja eigentlich schon draußen, ne? Es fehlt
Ja.
ja wirklich nur noch Schuhe anziehen, aus der Tür
Ja.
raus. So
Ja.
habe ich mich nachher auch gefragt oder auch in der Situation so, dachte ich mir so, okay, was stresst dich gerade? Was stresst dich gerade? Eigentlich, wie gesagt, gar nicht mal das Kind, dass ich jetzt diese Schuhe nicht anziehen wollte, sondern weil ich schon gedanklich ja auch, wie das immer so ist, schon beim nächsten Step war, ne? So, okay, dann sind wir in der Kita und dann muss ich noch das, das und das irgendwie erledigen, machen.
Ja.
Dann habe ich jetzt zum Beispiel den Termin mit dir, ne? Also ich habe ja meinen Tag geplant. Ja, da die Ansprüche, also von mir selber natürlich auch zu regulieren und zu
Ja.
wissen, okay, tut mir das jetzt weh, wenn ich da nur zwei Dinge vorher irgendwie erledigen kann vor meinem Termin oder nicht? So, übertrage ich jetzt meinen inneren Stress schon auf mein Kind.
Ja.
Ja, das ist ja insofern auch wichtig. Und das ist ja auch so ein bisschen so mein Thema mit Ayurveda, dass man da auch einfach mal guckt. Und das gehört ja auch zur Selbstreflexion dazu. Wie ticke ich selber? Zum Beispiel, was brauche ich denn auch, ne? Wie kann ich
Ja.
denn meinen Tag oder meine Routine morgens so gestalten, dass alle irgendwie abgeholt werden? Also vielleicht bin ich ja jemand, ja, zum Beispiel, wie du in deinem Beispiel, ne, die Brotdosen und so weiter. Vielleicht stresst mich das total, wenn ich das morgens mache. Vielleicht kann ich das in den Abend legen. Oder ich mache es vielleicht nebenbei, während ich selber frühstücke. Das mache ich zum Beispiel. Ich schmiere dann einfach ein Brot mehr und packe das schon in die Dose. Also ich bin gar nicht in der Situation, dass ich jetzt nochmal irgendwie 5 Minuten in der Küche sein muss, in Ruhe, in Anführungsstrichen, um das
Ja.
zu machen, ne? Sondern ich mache das dann nebenbei oder direkt, wenn ich gefrühstückt habe. Dann ist das erledigt. Wie kann ich dann zum Beispiel so Zeitinseln für mich einplanen, wo wir vielleicht Bindungstank noch auftanken können? Also man kann ja auch mit dem Kind zusammen Schuhe anziehen, auf dem Schoß, keine Ahnung, so. Und dann
Ja.
bespricht man das und dann zieht man es zusammen an. Und ja, dass man da einfach auch ganz genau nochmal gucken darf, was braucht man selber auch an Struktur, was tut einem selber gut und was braucht mein Kind? Und wie kriege ich diese Kapazitäten gut zueinander? Und dann eben mit deinem Beispiel, ne, wie kommuniziere ich dann nachher ja dann auch? Ist ja dann so der nächste Schritt, dass man eine Basis hat, in der alle irgendwie gut miteinander erstmal agieren können. Und dann
Ja.
der zweite Schritt dann halt, die Kommunikation dann so zu gestalten, dass das fürs Kind ja auch irgendwie verständlich ist, ne? Also, das weiß ja nicht, dass wir, also wenn meine Tochter jetzt gewusst hätte, so, oh ja, Mama, okay, die versteht dann schon so viel, ne? Wenn ich jetzt zu ihr sage, so, ja, anderer Tag, ja, wir müssen uns aber heute jetzt hier mal ein bisschen beeilen, weil ihr habt vorhin hier erstmal noch so lange gespielt, waren sie noch mal in der Spielsituation, aber jetzt müssen wir langsam los. So, das ist was Verständliches dann auch, ne? Weil ich dann vielleicht noch einen Termin habe oder dies oder jenes dann ansteht, da entsteht ein ganz anderes Verständnis für die Situation ja auch schon. Als wenn man das so, ja, für sich behält, eigentlich so ein bisschen nur der Antreiber ist. Fürs Kind so, jetzt zieh dich an, jetzt mach doch mal und
Und
ja.
gleichzeitig, ja, so eine Erklärung, die kann schon helfen. Und auf der anderen Seite ist es so, die Kinder verstehen das ganz oft nicht. Die spüren auf Gefühlsebene, die haben ja auch ganz feine Antennen, selbst wenn ich da versuche, ruhig zu bleiben und zu sagen, so, jetzt zieh dich mal bitte an. Und eigentlich bin ich aber total gestresst, dann merken es total und dann machen die nämlich erst recht nicht mit. Und deswegen auch dieses bei sich selber bleiben und wissen ja, was ist bei mir los, auch so wichtig, weil ich kann auch sagen als Mama, dass ich gerade gestresst bin und dass ich hier total angespannt bin, weil ich gerade so Angst habe, dass ich hier zu spät komme. Mir ist es so wichtig, dass wir da pünktlich ankommen oder so. Dann bin ich halt authentisch. Das ist für mein Kind dann leichter zu verstehen. Und tatsächlich habe ich auch hin und wieder so Situationen, wo halt meine Kinder nicht mitmachen. Und dann sage ich das auch so. Ey, ich bin mega gestresst. Ich brauche jetzt, dass du mitmachst. Ich will, dass wir pünktlich sind. Und dann machen die auch mit. Wenn ich sage, komm, jetzt zieh dich bitte an und versuch da ruhig zu bleiben, machen die nicht mit, weil die das nämlich spüren und keiner folgt. Also ein Kind ist ja, wie gesagt, von uns abhängig. Und wer folgt denn schon gerne jemandem, der so wirkt, als hätte der gar nichts im Griff und da ist irgendwas ambivalent und da haut was nicht hin, dem folge ich doch nicht, da habe ich doch kein Vertrauen. Deswegen ist so eine Authentizität auch so wichtig, finde ich, wo es jetzt nicht darum geht, es am Kind auszulassen, sondern ich bin ja bei mir. Aber dass ich halt auch wirklich sage, ich bin genervt. Das muss ich aber auch erstmal spüren. Und diese Trennung von, was bewerte ich da rein und was macht mein Kind tatsächlich objektiv, die ist halt so wichtig, weil dann kann ich eben bei mir bleiben. Dann weiß ich einfach, okay, der Stress ist von mir, mein Kind kann nichts dafür. Und dann kann ich eben auch sagen, jetzt, wenn wir jetzt die Anziehsituation nochmal nehmen, hey, hast gerade gar keinen Bock, dich anzuziehen, ne? Dann sagt mein Kind vielleicht, ja, und ich, ja, willst noch spielen, Und dann, ja, ich sehe, du willst so gern spielen. Komm, wir machen. Und dann machst du halt ein Spiel aus dem Anziehen. Und das, was ich auch noch witzig finde oder auch so eine Entwicklung bei mir war, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich so eine Tipps gehört habe vor 2 Jahren oder so. Ja, dann mach doch ein Spiel draus. Bist du halt eine Katze und dein Kind ist ein Hund oder was weiß ich. Und ich habe mir gedacht, alter Mann, nein, ich habe keinen Bock auf so ein blödes Spiel. Ich will jetzt einfach, dass es hier läuft und dass
Ja,
es.
genau. Es muss doch anders funktionieren, ohne dass man sich mal zum Affen macht, ne?
Genau. Und das Ding ist aber, es muss natürlich nicht immer so sein, dass man immer Bock hat, irgendein Spiel zu machen. Ich habe auch nicht immer Bock, ein Spiel zu machen. Aber wenn man irgendwann mal diesen Prozess geht und sich selber wieder näher kommt, dann merkst du auch selber, dass dir das einfach gut tut und dass du da Bock drauf hast. Und wenn du mal diese Mauer überwindest von nee und ich will nicht und es soll jetzt einfach funktionieren, da spricht immer noch dein Antreiber aus dir von früher und dein Erwachsene machen sowas nicht und hier kein Theater und diese ganzen Dinge. Wenn du das irgendwann mal loslässt, weil du dich selber annimmst, wie du bist, dann merkst du, dass das toll ist, ja, dass du da Spaß hast und dass das auch deine Entscheidung ist. Du kannst dich jederzeit entscheiden, Quatsch zu machen. Und dieses Kind in dir, was Quatsch machen will und was Spaß haben will, das ist ja auch noch da. Und es tut ja nicht nur dem Kind gut, sondern es tut dir auch gut. Wenn du es schaffst, da mal, ja, einfach mal dein Spaßkind rauszulassen. Da, und es muss ja auch nichts sein, wo du nur weißt, oh, das will jetzt mein Kind, sondern finde doch was, was dir auch Spaß macht. Ich spiele zum Beispiel manchmal mit, ich sehe was, was du nicht siehst dann. Und dann ist
Spielen
nämlich
wir
der
ja auch
Fokus.
oft, ja.
Und dann ist nämlich der Fokus auch weg von, mein Kind ist gerade frustriert, aus welchem Grund auch immer, weil es irgendwas alleine entscheiden wollte und so. Da kann ich natürlich drauf eingehen, finde ich auch wichtig. So, ja, wolltest du das selber machen? Ich entscheide jetzt, wir ziehen uns an und gehen los. Schau mal, ich sehe was, was du nicht siehst, hast du Bock drauf oder so. Und dann kann man ein Spiel draus machen, was einem selber halt auch passt. Man muss ja nicht immer tanzen oder ein Rollenspiel machen, sondern sowas finden, wo beide dann mitmachen können.
Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass man da nicht jetzt denkt, so, oh, da muss ich mich ja schon wieder irgendwie verstellen, weißt du?
Genau.
Also es ist ja nicht verstellen, es ist ja wirklich mit sich selbst in Verbindung sein.
Ja.
Einfach wirklich man selbst zu sein und eben nicht dieses so, oh, jetzt muss ich wieder irgendwie eine Rolle irgendwie annehmen, jetzt muss ich irgendwie dies oder jenes machen, weil nur dann funktioniert gewaltfreie Kommunikation vielleicht oder wenn man es jetzt böse ausdrücken möchte, in Anführungsstrichen, nur dann kriege ich mein Kind dazu, nur das zu machen, was ich irgendwie gerade brauche oder was gerade einfach ansteht. Da war schon so viel drin, Steffi, das war ja schon fast ein kleines Coaching.
Ja, ich komme dann schnell ins Reden.
Ja, aber es ist ja auch gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, da mal so die Tür aufzumachen und den Mamas auch zu zeigen, wie es eben auch gehen kann. Und dass es Wege gibt, Situationen für sich zu verbessern, für das Kind zu verbessern und eben diesen hohen Ziel, was wir ja alle irgendwie haben, unser Kind bestmöglich zu begleiten, eben nicht die Dinge, die uns belastet haben oder uns jetzt triggern, auch an unsere Kinder weiterzugeben, um dann eben auch eine lange, lebenslange, gute Verbindung zu unseren Kindern zu haben, ne? Also ich meine, das, was wir jetzt investieren in der Kindheit, wo wir so nah dran sind, das haben wir ja nachher, wenn die Kinder erwachsen sind, ja auch. Also das ist ja wie so ein bisschen wie so ein Konto, auf das man so einzahlt.
Ich würde gerne, darf ich zum Abschluss noch eine Sache sagen, die mir jetzt auch noch so wichtig ist, weil das mir ja auch so Druck gemacht hat, was du gerade nochmal gesagt hast mit dem, dass wir ja wollen, es geht den Kindern gut und so weiter. Da auch nochmal zu reflektieren, du, wenn du mit dir selber in diese Verbindung kommst und in den liebevollen Umgang zu dir findest, dann wirst du ihn auch mit deinem Kind finden und zwar ganz natürlich und vor allem, weil dann der Druck nachlässt und dein Kind ist halt auch nicht du. Meine Kinder sind nicht ich. Nur weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe und deshalb Angst habe, meine Kinder könnten das Gleiche daraus entwickeln, heißt überhaupt nicht, dass das so ist. Und damit will ich nicht sagen, dass es völlig egal ist, wie wir mit unseren Kindern reden. Ich will nur sagen, ja, wir haben Einfluss, weil wir die engsten Bindungspersonen sind. Aber wir können nie genau wissen, was jetzt irgendwas Blödes bei meinem Kind verursacht hat und was nicht. Manchmal sehen wir es auch gar nicht. Und manchmal machen wir was, was total blöd ist in unseren Augen und unser Kind, das nimmt es gar nicht so mit. Also wirklich, versuch nicht alles zu kontrollieren. Gib dein Bestes, nimm dich an und dann wird es auch mit deinem Kind. So, das ist so der Kern des Ganzen, würde ich sagen.
Ja, es war ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, natürlich sind wir die Bindungsperson für unsere Kinder, aber umso älter die werden, haben die ja auch Einflüsse von anderen Personen, ne? Also dass wenn die dann nachher bei anderen Familien zum Spielen sind, wie die Mütter mit denen dann vielleicht auch kommunizieren, ne? Also man nimmt ja so viele unterschiedliche Dinge mit. Das muss ja dann gar nicht sein, was du selber deinem Kind irgendwie mal kommuniziert hast oder was, wie du dich selber irgendwie verhalten hast oder so, sondern oder dann wurden sie vielleicht mal auf dem Spielplatz wegen irgendwas geärgert und dann, keine Ahnung, wollen sie vielleicht irgendwie das rote T-Shirt nicht mehr anziehen oder so. Und man selber hat es gar nicht mitbekommen.
Ja.
Ja, hat man vielleicht wochenlang irgendwie Diskussionen, weil man selber es gar nicht checkt.
Ja.
Also ich glaube, davon darf man sich auch noch mal ein bisschen, jetzt kriege ich Husten, ein bisschen freimachen, dass nur wenn wir irgendwie unser Kind perfekt in Anführungsstrichen begleiten, dann kann das auch ein tolles, glückliches, erfülltes Leben irgendwie haben. Das ist halt nicht so. Wir können halt eine gute Basis mitgeben, wir können diesen sicheren Hafen irgendwie zu Hause schaffen, ne?
Ja.
Den sie immer wieder zurückkommen können und eben die Person sein, die immer irgendwie da ist und die immer in Kommunikation irgendwie gehen kann, auch wenn sie älter sind. Aber deswegen heißt ja nicht, dass wir alleine formen ja nicht unser Kind. Also es sind ja so viele andere Einflüsse, auch positive und negative, die wir gar nicht in der Hand haben. Und ich glaube, das darf man sich auch immer noch mal bewusst machen, so im Bezug auf Druck. Druck und Perfektionismus und den eigenen Ansprüchen. Ja,
genau.
Ja, cool. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte und sagt so, ja, ich will da durchstarten, ich will auch erstmal mich selber nochmal wieder ein bisschen besser kennenlernen, in Verbindung kommen, um dann auch meinem Kind da gut zur Seite stehen zu können. Wo kann man dich denn finden? Wie arbeitest du denn? Was kann man denn machen als Mama?
Also einmal findet man mich auf Instagram und dann arbeite ich gerade noch an meiner Webseite. Wer weiß, vielleicht ist die ja fertig, wenn die Folge rauskommt, aber kein Druck. Und dann habe ich ein Programm, das nennt sich Mama Heldin. Das geht 6 Wochen. Da geht es genau darum, Dieser erste Schritt, damit startet es auch, diese Bewertung von Beobachtung trennen. Es geht darum, Konflikte mit dem Kind friedvoll aufzulösen, in Verbindung aufzulösen, einmal das Kind verstehen, die eigenen Antriebe in der Situation verstehen und dann am Ende mehr Verbindung und Leichtigkeit so in diesen Mama-Alltag zu bringen. Das startet in der nächsten Runde dann im Oktober. Da gibt es eine Warteliste, wo man sich schon eintragen kann und da wer da nichts verpassen will, natürlich auf Instagram teile ich da alles, kann das gerne verfolgen. Und ansonsten begleite ich auch die ganze Zeit und jederzeit Mamas im 1:1. Und da ist einmal möglich, online per Zoom-Coachings zu machen oder für alle, die bei mir in der Nähe wohnen, Berlin und Umgebung, da biete ich auch Walk-and-Talk-Coachings an. Das heißt, wir treffen uns dann im Wald. Das mache ich mit einigen Mamas, die das auch richtig toll finden. Tun wir gleich was auch für die Bewegung und die frische Luft, sind ja auch Bedürfnisse.
Ja.
Und können da den Themen auf den Grund gehen.
Ja, richtig toll. Da hast du ja auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Da müsste jetzt für jede Mama was dabei sein, würde ich mal
Ja,
so
genau.
spontan sagen. Ja, genau. Also die Link zum Instagram-Profil, zur Warteliste für Mama-Heldin, finden wir alles in Shownotes oder packe ich alles rein. Und ja, dann freue ich mich, wenn sich ganz viele Mamas bei dir melden und bei dir vorbeischauen auf Instagram, denn da gibt es ja immer ganz tolle, ja auch nochmal Tipps, so ein bisschen so wie das, was wir ja hier auch geteilt haben für unterschiedliche Situationen, ein paar Impulse. Ja, da kann man auf jeden Fall schon ganz viel mitnehmen. Vielen Dank, dass du hier warst, Steffi. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Hoffe ich, dass wir demnächst vielleicht nochmal sprechen und dann können wir ja nochmal schauen, ob wir nochmal so ein, zwei Dinge rausstellen können. Vielleicht ein Step 2 in der nächsten Folge.
Instagram abholt oder auch auf die Warteliste kommt.
Genau.